Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Glas spiegelt den Himmel und die Sonne. Es ist wie lichtes Wasser und es hat einen Reichtum der Möglichkeiten an Farbe, Form, Charakter, der wirklich nicht zu erschöpfen ist und der keinen Menschen gleichgültig lassen kann. Dieser schöne Gedanke des Architekten Adolf Behne beschreibt mit wenigen Worten die Faszination, die seit Menschengedenken von Glas ausgeht. Und nun diese Meldung. Die manuelle Glasfertigung ist immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Das hat die UNESCO nun entschieden auf der Tagung des zwischenstaatlichen Ausschusses, der am Wochenende in Kasane, Botswana, zu Ende gegangen ist. Unter anderem haben Finnland, Frankreich, Tschechien und Deutschland dieses Traditionshandwerk zur Aufnahme in die UNESCO-Liste nominiert. Welche Faszination also von dieser manuellen Glasfertigung ausgeht, welche handwerklichen Fertigkeiten es erfordert, welche ästhetischen Möglichkeiten sich seit Jahrhunderten öffnen, darüber möchte ich nun mit Barbara Schmidt sprechen. Sie ist Professorin für Produktdesign an der Weißensee Kunsthochschule in Berlin und hat mit ihren Studierenden das Projekt Glass Handformed Matter initiiert, Glas handgeformte Materie. Ein Projekt, das in einer Ausstellung mündete. Sie ist jetzt am Telefon, Frau Schmidt, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Seit 3500 Jahren ungefähr fasziniert Glas die Menschen, die Farben, die Form, das Spiel des Lichts in dieser sonderbaren Materie. Was haben denn die Menschen erfunden, um Glas herzustellen? Welches Handwerk haben sie denn da entwickelt?
Das ist natürlich eine längere Geschichte. Vor diesen 3500 Jahren wurde Glas noch über Sandkerne gewickelt. Ursprünglich ist es als Zufallsfund entstanden, indem man auf Keramik als Glasurschicht, das war so das allererste Glas, und dann haben so vor etwas mehr als 2000 Jahren die Phönizier, heute sind es die Syrer, ne? Die Glasmacherpfeife erfunden. Die wird heute auch immer noch verwendet. Da hat sich gar nicht so viel verändert. Und die Werkzeuge, die es noch dazu gibt, also verschiedene Arten von Scheren und einfachen Forminstrumenten, wurden über Jahrhunderte verfeinert und immer weitergereicht, aber ganz viel ist eigentlich noch so, wie es vor diesen etwa 2000 Jahren gewesen ist. Also es ist eigentlich auch ein schönes Beispiel für Migration von Wissen, ne, wie diese Handwerkskunst gewandert ist, von Süden immer weiter nach Norden.
Sagen Sie noch ganz kurz was zu dieser Glasmacherpfeife. Wir kennen uns da nicht so gut aus. Ich habe auch gelesen, es gibt auch so etwas Schönes wie einen Vulgarlöffel, also ganz spezielle handwerkliche Tools, würde man heutzutage sagen.
Genau, ja, also Glasmacherpfeife, das kennen vielleicht doch noch relativ viele. Das ist einfach ein langes Blasrohr, an dessen Ende man anfängt mit einem kleinen Glasklumpen, der aufgeblasen wird, erstmal zu einem sogenannten Kölbel, also eine kleine Glaskugel. Und dann wird in Schichten immer wieder neues Glas aus dem Ofen aufgenommen und immer weiter geformt und dabei zwischendurch immer mal wieder weiter erhitzt. Das Glas kommt so mit 1200 Grad aus dem Ofen und dann gibt es ein Zeitfenster oder Temperaturfenster, innerhalb dessen man das Glas noch gut formen kann und dann muss es immer wieder erhitzt werden. So, diese Pfeife, die sieht man noch in Glashütten, in denen vor Publikum Glas per Hand gefertigt wird. Dieses Rohr ist vielleicht ein bisschen in den Dimensionen immer mal wieder verändert worden, aber im Prinzip ist das noch das, was die Phönizier auch schon hatten.
Die Hitze, sagen Sie, der Ofen, das erfordert natürlich einen Brennstoff und der Brennstoff war über die Jahrhunderte Holz.
Das war sehr lange Holz, das heißt, die Glashütten haben sich ursprünglich immer dort angesiedelt, wo es die Rohstoffe gab, also wo es einen Wald gab, wo es Holz gab und wo es auch Sand gab und die übrigen Zutaten, die man brauchte. Also aus Holz wurde zum Beispiel auch sogenannte Pottasche hergestellt, das ist sehr kaliumreich, also Kalium senkt dann die Schmelztemperatur. Des Sandes. Sand ist ja Siliziumdioxid, Quarz, also hat eine sehr hohe Schmelztemperatur. So hoch konnte man das damals nicht erhitzen, braucht man also noch andere Stoffe dazu. Ja, und ursprünglich war das so, also wenn der Wald dann nicht mehr da war, ist die Glashütte weitergewandert. Also man hat tatsächlich von Waldglashütten gesprochen.
Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen von dem Handwerklichen lösen, was macht denn für Sie, Frau Schmidt, als Designerin den Reiz aus, mit Glas zu arbeiten?
Die Glasherstellung ist ein fantastischer Prozess, bei dem man sehr nah mitbekommen kann, was passiert, also wie aus Material etwas geformt wird. Also deswegen ist das so unglaublich spannend, auch für die Studierenden so unmittelbar mitzubekommen, wie diese Produktion funktioniert. Ansonsten ist ja Produktion oft eine Blackbox, ne? Also es passiert weit weg hinter Fabriktüren und man kann sich das mal anschauen auf einer Exkursion, aber an sich ist man nicht so nah dran an dem Prozess, wie dann wirklich etwas sich materialisiert, etwas entsteht, was entworfen wurde. Und das Tolle ist auch an dem Glasherstellungsprozess, also der manuellen Glasherstellung, dass immer eigentlich Teamwork ist und dass diejenigen, die es entwerfen um etwas entwerfen zu können, was auch funktioniert, erstmal diesen Prozess kennengelernt haben müssen und dann auch Hand in Hand praktisch mit den Glasmacherinnen und Glasmachern zusammenarbeiten müssen, also den Prozess wirklich nahe erfahren müssen, um auch einen sinnvollen Entwurf entwickeln zu können. Teilweise können sie auch die Werkzeuge verändern, ja, etwas dem Glasmacher oder Glasmacherin in die Hand geben. Ja, das macht den großen Reiz aus.
Die Produktion war oft auch, glaube ich, geheim. Also die Rezepturen, die man entwickelt hat, die man ausgetüftelt hat, um Glas zu färben, das wollte man nicht einfach weitergeben, weil man dadurch ja, wie soll ich sagen, ein Alleinstellungsmerkmal hatte als Glasmacher.
Ja, also ich meine, wie das in jedem Handwerk ist, natürlich entwickelt jeder so seine Spezialitäten oder ihre Spezialitäten, aber legendär ist, dass in Murano die Geheimhaltung sehr wichtig war, ne? Aber es hat letztlich ja nicht funktioniert. Also das Handwerk hat sich ja trotzdem weiter verbreitet und überall wurden Neuerungen entwickelt und natürlich immer total wichtig, also dass man es nicht so hütet, also keinen Protektionismus entwickelt, sondern sich austauscht. Und das funktioniert eigentlich auch heute sehr gut, ne? Also diese Glaswelt ist international total vernetzt und es gibt immer wieder auch Austausch und immer wieder wird was Neues entwickelt.
Ich hatte es gesagt, dass Sie mit Ihren Studierenden dieses Projekt Glass Handformed Matter initiiert haben. Welche Ideen haben Sie damit verfolgt? Welche Ziele hatten Sie, Frau Schmidt?
Wir wollten natürlich auch dazu beitragen, dass dieses Handwerk erhalten bleibt, dass es bekannter wird, dass es wieder auch in Europa mehr Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen. Und natürlich aber haben wir als Hochschule auch ein Interesse daran, dass es nicht musealisiert wird, sondern dass immer wieder nach vorne gedacht wird, etwas weiterentwickelt werden kann, ne? Dass sozusagen sich das auch gegenseitig befruchtet. Also das Handwerk diejenigen inspiriert, die etwas entwerfen für das Handwerk und umgekehrt die Entwürfe dann auch wieder das Handwerk fördern.
Haben sich die Studierenden schnell dafür interessiert oder mussten sich so ein bisschen was wie Überzeugungsarbeit leisten?
Die haben sich wahnsinnig schnell dafür interessiert. Es ist einfach auch ein irrsinnig attraktiver Prozess, ne? Also wenn man das einmal gesehen hat, lässt es einen nicht los. Also in den meisten Fällen passiert das jedenfalls so. Da musste nicht viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Dazu kam für uns auch noch, dass dieses dreijährige Projekt, das die Kulturstiftung des Bundes gefördert hat, genau anfing in der Corona-Zeit und also es einerseits schwierig war für uns, in die Glashütten zu dürfen, auf der anderen Seite aber auch umso attraktiver war, dass wir das konnten. Also in einer Zeit, wo viele nur also remote gearbeitet haben, nur digital arbeiten konnten, so konnten wir eben in Glashütten gehen, konnten wir mit den Glasmacherinnen und Glasmachern zusammenarbeiten. Das war natürlich toll.
Die manuelle Glasfertigung ist also jetzt immaterielles Kulturerbe. Macht Sie das zuversichtlich, dass diese Tradition nicht gefährdet ist, dass es weitergeht, dass das Wissen weitergegeben wird?
Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt, um dieses Handwerk bekannter zu machen und auch einfach zu zeigen, wie wichtig es ist, was es auf der einen Seite für ein großartiges Kulturgut ist, aber auch wie attraktiv es ist, um damit etwas Neues zu entwickeln.
Die manuelle Glasfertigung ist immaterielles Kulturerbe. Über diese Entscheidung der UNESCO habe ich mit Barbara Schmidt gesprochen. Sie ist Professorin für Produktdesign an der Weißensee Kunsthochschule in Berlin. Frau Schmidt, besten Dank. Guten Abend.
Danke Ihnen.